Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Fever Pitch, der Fußballpodcast mit Pit Gottschalk. Im Doppelpass mit meinsportpodcast.de.
Hallo, liebe Fußballabhängige, herzlich willkommen beim Fever Pitch Podcast hier auf meinsportpodcast.de. Wir würden ja eigentlich gerne über rollende Bälle sprechen, geht aber im Moment immer noch nicht. Die Corona-Krise zwingt uns, auf Alternativthemen auszuweichen. Wir haben aber ein bisschen was zusammengestellt. Wir reden über Maulwürfe, Gerüchte, Fressen, Moralmillionen und ein paar andere Themen, beziehungsweise auch die Frage, wann geht's denn endlich weiter, können wir auch noch besprechen. Mein Name ist Malte Asmus und bei mir natürlich der Fever Pitch Macher und Sport1-Chefredakteur Pit Gottschalk. Hallo Pit.
Hallo Malte, wie geht's?
Mir geht's zum Glück gut, Corona-frei. Das kann ich hoffentlich auch von dir behaupten.
Ich bin immer noch im Büro, in Quarantäne quasi, also in auferlegter Quarantäne. Ich habe ja schon erzählt, dass ich hier fast alleine bin im Gebäude, sodass mir hier nichts passieren kann. Und ich kann hier sehr konzentriert arbeiten bei Sport 1 auf dem A-Grupp-Gelände in Ismaning bei München. Also alles bestens. Ich komme ja gut durch die Krise, so wie es aussieht.
Das ist doch gut zu hören. Deshalb bist du auch als Telefon oder am Telefon bei uns heute. Ja, eigentlich sollte heute ja eine DFL-Sitzung sein. Eigentlich wollte man ja beratschlagen, wie es weitergehen kann mit der Bundesliga. Die ist jetzt erstmal verschoben. Hast du nähere Informationen, Gerüchte, wann es dann vielleicht weitergehen könnte, wie es weitergehen könnte, ob es weitergeht?
Naja, ich habe sofort natürlich bei der DFL nachgefragt, warum und wieso. Man wollte ja Klarheit schaffen am 17. April, wie es weitergeht. Und es hat einfach einen ganz normalen Grund. Die Taskforce, die man gegründet hat, also eine Taskforce, die dafür da ist, die Bedingungen zu definieren, unter denen man problemlos Bundesliga-Fußball spielen kann, die steht vor so komplexen Aufgaben, dass sie einfach mehr Zeit braucht. Ja, sie ist einfach nicht so weit. Am Ende kommt es auf ganz einfache Sachen an, nämlich zum Beispiel, hat man genügend Tests zur Verfügung für die Fußballer, das mit Sicherheit, aber steht das womöglich in einem Widerspruch zum Bedarf der Bevölkerung? Da muss man ganz einfach die Kapazitäten abfragen, die es auch für die normale Bevölkerung gibt, weil eine Extrawurst möchte die Bundesliga nicht haben und somit will man sicher gehen, dass man den einfachen Menschen auf der Straße nichts wegnimmt, wenn er einen Test braucht. Ich finde das sehr vernünftig, aber solche Aufgaben muss man als Taskforce dann lösen. Genauso, wie kann man das Risiko weiter minimieren, damit nichts passiert, wenn der Ball rollt. Dazu braucht man auch eine politische Unterstützung. Man hat ja gelernt in der Zwischenzeit, dass die DFL auch Unterstützung aus der Politik haben möchte, für ihr Vorhaben im Mai wieder zu spielen. Und die Politik lässt sich naturgemäß Zeit, bis es zu einer Entscheidung kommt. Und dann sollte man ja auch, sollten ja auch alle Beteiligten dahinter stehen. Karl Lauterbach, der SPD-Gesundheitspolitiker, war bei uns zu Gast am Sonntag im Doppelpass. Und er hat sich sehr skeptisch geäußert, ob da die Bedingungen wirklich so erfüllt werden können. So einen Ausspruch verlangt maximalen Anspruch an den eigenen Plänen. Und deswegen ist es richtig, wenn sich die Taskforce Zeit nimmt, um die Sachlage erstens zu erörtern und zweitens so mit Bedingungen zu verknüpfen, dass auch wirklich nichts passiert.
Aber allzu viel Zeit hat diese Taskforce auch nicht, wenn man diese Pläne zugrunde legt, die die DFL ja mal gesteckt hat. Ende Juni soll das Ganze eigentlich die Saison beendet sein.
Ja, ziemlich genau am 20. Juni, damit dann die internationalen Wettbewerbe in den letzten 10 Tagen des Junis Zeit hat, da die Wettbewerbe zu Ende zu spielen. Warum ist dieser 30. Juni so wichtig? Ich habe es, glaube ich, an dieser Stelle schon mal gesagt, weil die Arbeitsverträge von zum Beispiel in der Bundesliga 200 Spielern zum 30. Juni auslaufen. Es gibt keine Rechtssicherheit bisher, dass die über diesen Tag hinaus noch gültig sind, die Spieler. Und dann werden quasi, wenn man dann einen Spieler auflaufen lässt, Mario Götze, Borussia Dortmund, betrifft es jetzt nicht, weil er nicht mehr im Europapokal ist. Aber wenn es bei anderen Spielern, die ohne Spielerlaubnis quasi auflaufen, dann könnte man ja dann als unterlegene Mannschaft sagen, ja, Moment mal, der war nicht spielberechtigt, eigentlich muss das Spiel für uns gewertet werden. So, und deswegen versucht man alle Wettbewerbe der laufenden Saison bis zum 30. Juni abzuschließen. Für die Bundesliga heißt das, bis zum 20. Juni zu Ende zu sein. Das bedeutet, wenn man am 2. Mai beginnt, dann hätte man nur eine englische Woche bis zum 20. Juni. Beginnt man am 9. Mai, sind es 2 englische Wochen. Beginnt man am 16. Mai, sind es 3 englische Wochen. So kann man ungefähr Pi mal Daumen in den Rahmenterminkalender zusammenfassen.
Wie würdest du es einschätzen? Ist das realistisch, auch wenn der spätestmöglichste Zeitpunkt, den du eben skizziert hast, zum Wiedereinstieg dann tatsächlich zum Tragen käme?
Ich kann es ja auch nur, sag mal, irgendwie prognostizieren, ja, wie jeder andere auch. Ich kenne die allgemeine Gesundheitslage nicht zu dem Zeitpunkt Anfang Mai, ob es vernünftig ist, Profifußball zu spielen. Das ist das eine. Und das andere ist, sind die Bedingungen so geschaffen, wie man sie braucht, kann ich auch nicht prognostizieren. Also ich spekuliere ja selbst, ich bin da nicht schlauer als alle anderen Leute, da mag man mir das sein. Ist der 9. besser als der 16. oder umgekehrt, damit man nicht unter der Woche noch unter Flutlicht spielen muss? Ich bin genauso verzweifelt wie jeder andere auch. Man will eigentlich den Ball rollen sehen, gleichzeitig möchte man aber vernünftig bleiben und sagen, es gibt manchmal Dinge, die sind wichtiger als Fußball, auch wenn wir in einer Blase leben.
Auch wenn Dinge wichtiger sind als Fußball, für die Fußballvereine ist natürlich erstmal ihr Tagesgeschäft das Allerwichtigste. Und auch wenn es da aktuell noch mit dem Ende der Saison noch etwas dauern wird, die Planungen für die nächste Saison laufen natürlich schon auf Hochtouren. Natürlich auch beim deutschen Rekordmeister bei Bayern München. Da wird am Kader gewerkelt. Wir haben ja schon über Hansi Flick und Thomas Müller gesprochen, die ja jetzt länger dem Verein erhalten bleiben. Aber das sind ja nicht die einzigen Personalien, die da noch geklärt werden müssen bei den Bayern. Da sind ja noch ein paar offen und ein paar sollen ja auch noch dazukommen. Es geht um Neuer, es geht um Sané, es geht um Werner und es geht um Havertz. Das sind die Namen, die immer wieder genannt werden. Diese vier Personen, um die wollen wir uns auch jetzt nochmal ein bisschen kümmern. Und das machen wir nach einer kurzen Pause hier im Fever Pitch Podcast auf meinsportpodcast.de.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Fangen wir mal bei Manuel Neuer an. Torwart, dessen Vertrag 2021 erst ausläuft. Also eine Saison hätte er noch bei den Bayern unter Vertrag und sie würden auch gerne mit ihm den Kontrakt verlängern. Verhandlungen scheinen aber, was man so hört, aktuell ins Stocken geraten zu sein, denn Neuer fordert offenbar zu viel Geld und eine zu lange Laufzeit. 4 Jahre und 20 Millionen möchte er gerne haben, pro Jahr natürlich. Und den Bayern sind beide Zahlen wohl zu groß. Sie bieten zumindest, was die Vertragslaufzeit angeht, erstmal nur 3 Jahre. Was sie gehaltstechnisch bieten, das ist bisher nicht an die Öffentlichkeit gedrungen. Aber was an die Öffentlichkeit gedrungen ist, was man so hört, eine Annäherung scheint schwierig zu sein, weil Neuer sauer ist, dass eben was an die Öffentlichkeit gelangt ist. Gibt es bei Bayern wieder einen Maulwurf?
Also ob die Zahlen stimmen, lasse ich jetzt mal offen. Was man weiß, ist, dass die Vorstellungen sehr, sehr weit auseinander liegen. Sonst hätte man sich ja schon längst geeinigt. Manuel Neuer möchte gern in München bleiben. Bayern möchte gern, dass er beim FC Bayern bleibt. Also so sagt man, spricht ja eigentlich nichts dagegen. Also wenn es nicht zu einem Abschluss kommt, dann liegen dann die Vorstellung auf beiden Seiten zu weit auseinander. Und es gibt hauptsächlich 2 Stellschrauben. Die eine Stellschraube ist die Vertragslaufzeit, sehr richtig, die Vergütung für den Spieler, dass er bleibt. Und natürlich, jetzt kommt noch eine weitere Komponente dazu, wie viele Pflichtspiele darf er denn machen und die Zugeständnisse an Alex Nübel, wie viele Spiele er dort machen soll, werden mit Sicherheit auch Gegenstand der Gespräche sein, damit Manuel Neuer seine Rolle als Kapitän der Mannschaft auch nicht gefährdet sieht. So, da sind einige Variablen dann zu handeln. Ich bin sowieso schon erstaunt, dass der FC Bayern mit dem Trainer einig geworden ist und mit Thomas Müller, Ich nehme auch an, dass man mit Manuel Neuer sich einigen wird. Dann ist ja Thiago auch noch zu diskutieren. Und so, sagen wir, steht schon ein Gerüst der Mannschaft. Und vor diesem Hintergrund, Bayern München ist da weiter, als ich es je vermutet habe, kann man dann weitere Personalien machen. Und dann gibt es die großen Personalien, wo richtig Geld fließen soll. Sané hast du angesprochen, Havertz angesprochen, sehr richtig. Das muss geklärt werden, weil dann entwickeln sich daraus weitere Personalien in einem kleineren Millionenbereich. Wir haben ja schon mehrfach festgestellt, dass der Kader des FC Bayern zu klein war. Er wird auch klein bleiben, wenn man nicht, sag mal, aus der Mittelklasse des Profifußballs noch ein bisschen Verstärkung holt, damit die Spieler entsprechend verstärken können und als Backup zur Verfügung stehen. So, da ist der FC Bayern weiter als viele Konkurrenten, muss man sagen, auch gerade wenn man international schaut, also Respekt davor. Aber ich glaube, eine Schlüsselposition ist tatsächlich der Torwart, dass man dort weiß, was da los ist. Ich bin ziemlich überzeugt davon, dass man mit Alex Nübel als ersten Torwart nicht sofort planen kann. Hat man Manuel Neuer noch ein gutes Jahr, aber wenn da die Vertragssituation offen bleibt, hat man auch ein ganzes Jahr dann Unruhe. Was ist denn jetzt mit ihm? Womöglich ist er dann auch ein bisschen beleidigt. Man muss ganz auf Nübel setzen. Aber ich glaube, so weit wird es gar nicht kommen. Ich glaube, dass wir werden überrascht werden von einer Nachricht, dass alles klar ist. Mit Manuel Neuer, man weiß, was man an ihm hat. Ich glaube, man wird es über diese Variablen, über die wir gesprochen haben, dann irgendwann klären.
Wer sitzt denn da aktuell in der besseren Verhandlungsposition? Neuer ist ja schon 34, also ist natürlich nicht mehr einer, dem die weite Zukunft gehört, obwohl man natürlich auch weiß, dass Torhüter auch mit 40, siehe Gigi Buffon, durchaus noch Weltklasse-Leistungen zeigen können. Und Sepp Maier hat das auch in der Abendzeitung gesagt, also Neuer, der kann noch 5 Jahre auf Top-Niveau spielen, vielleicht ja auch beim anderen Verein. Hast du da irgendwas gehört, ob es da Interesse aus dem Ausland tatsächlich auch wirklich bestätigtes Interesse aus dem Ausland gibt? Pep Guardiola, Manchester City, aber die haben ja eigentlich einen guten Torwart.
Also es sind doch international alle Vereine gerade verunsichert, wie es finanziell weitergeht. Niemand wird jetzt in diesem Rahmen eine große Investition tätigen. Wenn man jetzt international fragen würde, die Vereine, würde jeder sagen, ja, ich habe ein Torwartproblem, hole ich mir natürlich Manuel Neuer, weil er immer noch auf einem Niveau spielt, das außerordentlich ist. Aber es ist genauso nicht zu vergessen, dass er eine schwere Verletzung hinter sich hat. Wir erinnern uns, 2018, ein Jahr fast pausiert und dann zur Weltmeisterschaft. Das war keine gute Situation. Und man weiß nicht, wie schwer oder nachhaltig diese Verletzung ist. Dass seine Form zuletzt großartig war, völlig außen vor. Und trotzdem hat man da eine gewisse Unsicherheit, was die Verletzungsanfälligkeit betrifft. Es ist momentan niemand da, der ganz tief in die Kasse greift für ihn. Dass er einen Verein finden würde, klar, aber die Absichtserklärung ist genauso klar, dass er gerne bleiben möchte und Bayern halten möchte. Darauf jetzt erstmal hinauslaufen. Die anderen Vereine sind jetzt nicht besonders aktiv auf diesem Feld.
Bleiben wir mal beim Thema Geld und bleiben wir auch mal beim Thema Ablösesummen, weil du sagst, es möchte kein Verein jetzt wirklich so groß investieren. Der Geschäftsführer von Bayer Leverkusen, Fernando Caro, der hat gesagt, Topspieler werden weiter wertvoll bleiben, weil es von ihnen nicht so viele gibt. Die Marktwertverluste werden sich bei Topspielern nicht auf die Ablösesummen niederschlagen. Das würde ja, wenn wir bei Bayern bleiben, vielleicht auf Sané und vor allen Dingen natürlich auch auf Leverkusens Havertz zutreffen. Glaubst du, dass eine Bewegung auch in diesem Spitzensegment, in den Ablösesummen da irgendwie reinkommen wird?
Da ist viel Wunschdenken jetzt bei ihm dabei, weil er natürlich den Havertz, er weiß, er wird ihn verlieren, möglichst viel Geld für ihn erwirtschaften möchte. Ja? Aber allein wenn die Summe, ne, man sagt das so schnell, wenn die Summe für Havertz, ich sage jetzt einfach mal Summe, das ist aber jetzt willkürlich, von 105 Millionen auf 95 Millionen sinken würde, dann würden wir sagen, da ist ja gar nicht so viel, ist ja immer noch ein Batzen Geld, ja, ist ja nicht der Verlust nicht so groß. Ja, wir reden aber über 10 Millionen. Es gibt Etats in der zweiten Liga, die bestreiten sich mit so einem Geld fast, ja. Also das ist schon ein großer Einbruch, dass Leverkusen das nicht ganz so wahrhaben möchte und lieber an den alten Preisstrukturen festhalten möchte, ist ja klar. Die wollen ja damit auch ihren eigenen Etat und ihre eigenen Verstärkungen bezahlen. Aber jeder große Verein, der kaufen möchte, spekuliert doch jetzt darauf, ob man einen Spieler statt für 80 jetzt für 60 Millionen kriegt oder so, ja. Oder im Fall Havertz vielleicht für 80 statt für 100 Millionen, ja. Dann spart man schon eine Menge Geld, weil, und kann etwas kompensieren, dass man im Zuge der Corona-Krise doch Einnahmeverluste verzeichnet hat. So. Und dieses Mikado-Spiel, wer sich zuerst bewegt hat, verloren, läuft jetzt gerade. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die Preise auf demselben Niveau bleiben wie bisher. Ehrlich gesagt, das kann man der Öffentlichkeit auch kaum vermitteln.
Bei Leroy Sané, da scheinen die Preise ja auch schon gesunken zu sein, sich bewegt zu haben im Vergleich zum letzten Sommer, was natürlich auch mit seiner langen Verletzung dann zu tun haben wird. Die Bayern, das sagt die Sportbild, hoffen, dass Leroy Sané für so um 70, vielleicht auch eher unter 70 Millionen zu haben sein wird. Und vom englischen Mirror, da liest man, dass ungefähr 80 Millionen angeblich von City derzeit noch aufgerufen werden. Das Interesse von Bayern an Sané, da hat der Kicker geschrieben, das sei erlahmt. Der Berater von Sané dagegen sagt, nee, Sané möchte weiter zu Bayern. Wie beurteilst du diese konträren Aussagen?
Ich weiß, dass Sané weiterhin zu Bayern möchte, ja. Aber es gibt in solchen Transferdeals noch eine weitere Komponente, die darf man nicht unterschätzen. Der Berater eines Spielers hat ein Interesse daran, dass die Ablösesumme nach unten geht. Warum? Weil dann die sogenannte Signing Fee für den Spieler, also das Handgeld, umso höher ausfällt als Kompensation. Also wenn Bayern München 30 Millionen weniger für Sané bezahlt und man würde 20% dem Berater dafür geben, dann ist das natürlich schon ein gutes Sümmchen. Ja, das ist jetzt in diesem konkreten Fall spekulativ, aber der Mechanismus funktioniert genau so. Je tiefer die Ablösesumme, umso höher die Signing Fee, die möglich ist. Und deswegen schauen Vereine ja immer auf das Gesamtpaket, dass ihnen das wert ist. So, die große Frage ist, wie groß ist Bayern das Gesamtpaket Sané wert? Und das ist jetzt gerade aus den genannten Gründen offen, weil Bayern ja auch sehen muss, wann wird wieder Fußball gespielt, wann kommt das TV-Geld, wie reagieren die Sponsoren. Es ist eine große Zeit der Unsicherheit in der Corona-Krise.
Keiner weiß im Moment, wann dann tatsächlich weitergespielt wird. Und deshalb, du sagtest vorhin, wer sich zuerst bewegt, darauf wird spekuliert. Auch im Fall Timo Werner, das ist ja immer so derjenige, der dann, wenn gesagt wird, Sané kommt nicht zu Bayern, dann wieder spekuliert wird, vielleicht kommt dann Werner zu Bayern. Dabei spielen die beiden, auch wenn sie beide auch die gleiche Position bekleiden können. Werner kann auch außen spielen und Sané kann auch in der Mitte spielen. Aber eigentlich haben doch beide ihre klaren Stärken. Sané auf außen, Werner in der Mitte. Eigentlich schließen sich die beiden noch gar nicht aus.
Ja, also wenn du gut kicken kannst, findest du immer deine Position in einer Mannschaft. Ja, also das wird schon funktionieren. Es wird auch nicht über die Spielweise definiert, sondern ich glaube, das gesamte Thema wird vor allem über den Preis definiert. Ich kann mir nicht vorstellen, dass alle drei kommen. Ich glaube, wir sind alle froh, wenn einer von denen zu Bayern München geht, weil dann hat man wieder schöne Themen zu berichten.
Würdest du dann eher Werner oder eher Sané bei Bayern sehen, wenn es tatsächlich zwischen den beiden...
Ganz klar Sané.
Obwohl Hansi Flick sagt, den Werner hätte ich schon gerne gehabt?
Klar. Aber du hast mich nach meiner Meinung gefragt.
Ja,
nicht nach der von Hansi Flick. Ne? Ich finde schon ganz toll, wenn Sané wieder in der Bundesliga spielen würde. Und da kann er bei Bayern München wirklich auftrumpfen. Die können sich ihn auch leisten.
Zumal er auch auf der Seite natürlich dann den verletzungsanfälligen Coman dann vergessen machen könnte, beziehungsweise da dann eben auch für Konstanz sorgen könnte. Die Bayern brauchen wahrscheinlich auch eher einen Außen- als einen Mittelstürmer, denn an Lewandowski kommt eh keiner vorbei.
Das ist das eine, und das andere ist, Sané ist einfach spektakulär und Bayern braucht spektakuläre Spieler.
So sieht's aus. Aber Bayern hat auch, das habe ich bei euch bei Sport1 gerade eben, kurz bevor wir uns zusammen telefoniert haben, in der Push-Meldung über die App bekommen, auch natürlich Interesse an Backup für Lewandowski. Man hat zwar mit Zirkse einen in den eigenen Reihen, aber mehr hilft natürlich immer gerne. Mateta von Mainz scheint da im Gespräch zu sein.
Ach ja, ehrlich gesagt, wir haben extra auch reingeschrieben in die Überschrift, dass wir da Klärungsbedarf sehen. Wir wollen den Leuten auch mal erklären, was an so einem Gerücht dann dran ist. Man muss sich das so vorstellen, jeder große Verein hat ständig Interesse an vielen Spielern und dann untersucht man ihn genauer, passt er in das Spielsystem, passt er charakterlich und ist ein Transfer überhaupt machbar? Man braucht ja noch den abgebenden Verein, der bereit ist, zu gewissen Konditionen auch diesen Transfer zu tätigen. So, und wenn das der Fall ist, dann wird aus einem Interesse tatsächlich auch ein Angebot. So. Solche Vorschläge kommen auch manchmal von Experten, in dem Fall auch von Didi Hamann, die sagen, Mensch, ich glaube aufgrund meines Wissens, dass das ein sinnvoller Transfer ist. Und dann, glaube ich, ist es als Medium mehr als angebracht, da eine Einschätzung zu geben. Hat er damit recht mit seiner Einschätzung? Was ist da dran, um auch unsere eigenen Informationen aus dem Verein einfach mal zu holen? Im Moment, das habe ich ja ganz am Anfang erklärt, muss Bayern große Personalien klären. Natürlich nutzt man jede Opportunität für einen Mittelklasse-Spieler, wenn man ihn günstig kriegen kann. Alles andere wäre ja dumm. Aber grundsätzlich ist die Reihenfolge erstmal Spieler halten, das Gerüst halten, große Transfers tätigen, um wirklich Verstärkungen aufzubauen und dann schauen, ob der Kader auch ausgeglichen besetzt ist. So, und das ist so der Dreiklang, den man bei der Kaderplanung tätigt. Und dazu gehören auch die Spekulationen um Spieler, die sich verbessern wollen und deren Name womöglich auch mal zielführend platziert werden.
Jetzt hattest du vorhin schon gesagt und auch mehrmals betont, man weiß eben nicht, wer sich zuerst bewegt, wann man sich auch bewegt. Was ist denn deine Vermutung? Transferfenster, wird das in diesem Jahr vielleicht auch noch ausgeweitet, je nachdem, wie lange die Aussperrung jetzt noch dauert?
Also solche Pläne hat die FIFA geäußert. Das war ziemlich sinnvoll, da ein weiteres Transferfenster zu öffnen, damit die Vereine entsprechend planen können, entweder auf der Ausgabenseite, dass man Spieler holt oder auf der Einnahmenseite, dass man Spieler verkauft, ja. Also das ist eine Sondersituation, in der wir in diesem Jahr stecken. Dazu gehören auch Sondermaßnahmen. Also für mich klingt das vernünftig, noch nicht wissend, ob es und wann es beschlossen ist.
Weißt du denn schon, was zum einen am Wochenende im Doppelpass diskutiert wird und zum anderen, wann der Feverpitch-Newsletter endlich mal wiederkommt?
Diskutiert wird Schalke 04, weil Schalke, da kann man mit Händen greifen, dass es denen gerade nicht so gut geht. Dort hat man ja angekündigt in Sachen Transfers, dass man sehr, sehr vorsichtig ist mit dem, was man investieren kann. Peter Peters, der Finanzchef von Schalke 04 und nebenbei Aufsichtsratsvorsitzender der Bundesliga, sagt, dass man am besten nur Spieler holt, die umsonst zu haben sind. Umsonst sind sie nicht, man muss Gehalt und Signing Fee bezahlen, aber dann doch erschwinglich. Und so kann man die Mannschaft in der Situation, wo gewisse Gelder fehlen, dann auch, sagen wir mal, wenn schon nicht verstärken, aber so doch das Niveau halten. Und das ist ein besorgniserregendes Zeichen, wenn man so spricht, weil natürlich sich Vereine, die ambitioniert sind, verstärken müssen, wenn sie mithalten wollen. Bei Schalke scheint das nicht möglich zu sein. Und im Doppelpass, um deine Frage zu beantworten, reden wir darüber mit Jens Lehmann und Olaf Thon. Dazu mit unserem Chefreporter Patrick Berger, der im Westen vor allem bei den Vereinen unterwegs ist. Und ich glaube, das wird eine sehr, sehr interessante Diskussion.
Da gehe ich von aus. Schalke natürlich ein interessantes Thema, vor allen Dingen, weil Schalke ja auch eins oder einer der wenigen Vereine ist, der diese Ausgliederung immer noch nicht vollzogen hat. Unter dem Eindruck der Corona-Krise, deine persönliche Einschätzung, werden sie wahrscheinlich irgendwann nicht mehr drum herum kommen, diesen Schritt zu vollziehen, auch wenn er von den Fans nicht gern gesehen wird.
Also das wäre echt, ich will nicht sagen ein Skandal, aber das wäre echt ein Einschnitt für Schalke 04. Man war sogar stolz darauf, dass man die Struktur eines eingetragenen Vereins aufrechterhalten hat. Davon lebt auch Schalke, dass man eben kein Börsenverein ist, wie der Nachbar Borussia Dortmund. Und wenn man sich jetzt der Ausgliederung nähert, was ja rational durchaus Sinn machen kann, dann trifft man emotional die eigene Eignerschaft wirklich in der DNA. Ich weiß nicht, ob Schalke dafür stark genug ist, so ein Thema durchzuziehen. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Aber vielleicht werde ich auch da eines Besseren belehrt.
Sicherlich auch das dann ein Thema am Sonntag bei euch in der Sendung, aber vor allem dann auch sicherlich irgendwann wieder im Feverpitch Newsletter. Jetzt hast du die Frage noch nicht beantwortet. Du drückst, weil du
es natürlich auch. Nächste Woche muss es wieder losgehen. Nächste Woche geht es wieder los.
Es geht wieder los. Dann wieder werktags 6.10 Uhr bei euch im E-Mail-Postfach. Wenn ihr ihn denn abonniert, am besten jetzt noch schnell newsletter.pitgottschalk.de, dann seid ihr schon mal auf der sicheren Seite und verpasst definitiv keine Ausgabe und seid bestens informiert über alles, was dann trotz Corona-Pause im Fußball passiert, über alle Gerüchte, über alle Diskussionen, und die kriegt ihr dann natürlich dann auch noch wieder bei uns hier im Podcast auf meinsportpodcast.de. Der Feverpitch-Podcast immer donnerstags oder freitags, je nach aktueller Lage und Themenlage, bei uns dann zum Download und in den entsprechenden Podcatchern. Pitt, vielen Dank. Du darfst dich wieder in deine Isolation zurückziehen und wir hören uns dann in der nächsten Woche. Bleib gesund.
Du auch, Malte. Bis dann. Ciao, ciao.
Helmut Haller, in Deutschland respektiert, in Italien, speziell in Bologna, hochgeachtet, ja fast vergöttert. Il Biondo nannten sie ihn dort und noch heute kennt ihn in Bologna fast jedes Kind. Haller hatte unglaubliche fußballerische Fähigkeiten und war ein perfekter Botschafter des Nachkriegsdeutschlands, aber auch ein dreister Balldieb.
100 Fußballlegenden. Jetzt, überall, wo es Podcasts gibt. Fever Pitch, der Fußballpodcast mit Pit Gottschalk. Im Doppelpass mit meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.